Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, mal wieder mit Roman Gerdt, der heute irgendwie ein bisschen steif da sitzt. Was ist los, Roman?
Hi, Almut.
Hat dir der Spieltag nicht gefallen, oder was?
Ah, nee, doch, der Spieltag hat mir auch gefallen, aber irgendwie, der Spieltag hat mir sogar sehr gut gefallen, zumindest der im lokalen Fußball bei mir, weil ich in der letzten Minute 2-2 geschossen habe, so immerhin auch zum Ausgleich.
Und dann haben sich alle auf dich draufgeschmissen und danach musstest du dir 5 Bier reinkippen, damit du mit Nackenschmerzen nach Hause fahren konntest.
Ja, also, so irgendwie, also es ist auf jeden Fall irgendwie, sitzen ist gerade ein bisschen schwierig, weil irgendwie habe ich mir Nacken verdreht, verkeilt, was auch immer. Kenne den medizinischen Fachbegriff nicht.
Aber dann können wir ja sagen, Glückwunsch zum geretteten Punkt,
ja,
Mensch.
Naja, also sagen wir mal so, der Punkt kann vielleicht noch viel wert sein, wie man im Profifußball sagen würde. Aber eigentlich haben wir 2-2 verloren. Kellerkind, wir wollen aufsteigen und haben jetzt ein bisschen abreißen lassen. Aber am Sonntag, Topspiel, Dritter gegen Zweiter. Mit einem Sieg sind wir dann punktgleich mit dem Zweiten. Da müssen wir noch ein paar Tore aufholen. Vielleicht klappt das noch.
Na, dann hoffe ich, dass du am Wochenende wieder fit bist zu dem wichtigen Einsatz.
Das wäre die Frage, ja.
Ja, Einsätze. Ich habe auch überlegt, was kann man denn diese Woche für eine Anekdote erzählen? Eigentlich ist mir zu diesem Thema, was ich irgendwie hatte, gar nicht so richtig viel eingefallen. Aber es gibt ja immer alle möglichen Rivalitäten. Und wir hatten mal eine Zeit lang mit dem VfL Wolfsburg eine Mannschaft in der Liga, wo du schon vorher wusstest, dass es da richtig hoch hergehen wird. Also gar nicht unbedingt, weil die regionale Nähe da ist, sondern einfach, weil erstens diese Mannschaft uns immer geärgert hat, spielerisch, aber auch, weil es die Trainerteams nicht so richtig, also die waren nicht so richtig kompatibel. Und dann ist ein Spiel gewesen, da war es wirklich extrem.
Achso, jetzt wird gar nicht aufgelöst, wer das ist.
Ja, das ist immer so eine Sache, ob man das darf oder nicht.
Naja gut, ich weiß nicht, ich könnte es im Zweifel rausfinden oder Hörerinnen und Hörer könnten es im Zweifel rausfinden, indem sie vielleicht nochmal ein bisschen auf Statistiken oder Ähnliches gucken. Aber gut, ich komme jetzt ad hoc nicht drauf, weil du sagst örtliche Nähe, ich habe jetzt schon ein bisschen durchgespielt, aber...
Ja, also Turbine Potsdam oder so ist es nicht, obwohl es da auch diverse Sachen gab, aber das ist jetzt ein anderer Verein, wo wir relativ weit hingefahren sind.
Okay.
Es ist immer die Frage, was man darf und was man nicht darf. Und ich bin immer lieber ein bisschen vorsichtig, bevor ich hier irgendwen ankreide. Aber ja, theoretisch kann man sich ja auch die Spiele nochmal wieder angucken. Skandale fallen ja immer im Frauenbereich auch gar nicht so auf. Also jetzt mittlerweile schon, aber früher überhaupt nicht. Also da hat sich niemand drum geschert. Es wurde auch nicht in den Medien berichtet. Teilweise gab es ja nicht mal Aufnahmen von den Spielen. Deswegen kann es sogar auch sein, dass es von dem Spiel nicht mal eine Aufnahme gibt, die man irgendwo im Internet hat.
Aber immerhin erzählst du jetzt davon und jeder, der sich dann davon bemüßigt fühlt, danach zu gucken, um welches Spiel es sich gehandelt hatte, vielleicht hat er ja Erfolg.
Ja, auf jeden Fall hatte man bei diesem Spiel auf dem Platz als Spielerin selbst das Gefühl, dass das Spiel an sich irgendwie sehr nebensächlich ist. Es ging in der zweiten Halbzeit, also ab Wiederanpfiff, ging es zwischen den Auswechselbänken aber sowas von hin und her mit Aufstehen und Bepöbeln und sonstige, dass man uns gar nicht gebraucht hat. Also die Trainer haben da keine Anweisung auf den Platz gegeben, sondern sich gegenseitig ausgetauscht und hochgeschaukelt. Es war ein bisschen köstlich. Also es ist nicht so, dass Gegenstände geflogen sind.
Ah ja, stimmt. Darauf hebst du natürlich wieder ab.
Aber es war ja irgendwie sehr amüsant. Und dann haben natürlich auch die Trainerteams sich nach diesem Spiel nicht miteinander abgeklatscht, sondern ich hatte die Situation, dass tatsächlich der gegnerische Trainer irgendwie zu mir kam nach dem Spiel, warum auch immer, obwohl ich vorher mit ihm nie wirklich Kontakt hatte, und dann sowas sagte, deine Mannschaft ist total asozial, also ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich will hier überhaupt niemanden mehr sehen, wo ich so dachte, hä, was ist denn eigentlich hier passiert? Es ist doch normal, dass es im Fußball Emotionen gibt, aber immerhin, wie gesagt, ist da niemand verletzt worden, beschmissen worden oder sowas. Aber es gibt auch im Frauenbereich Spiele, wo sich mehr um die Seitenlinie gedreht wird als um alles andere.
Jetzt habt ihr das Spiel wenigstens gewonnen?
Ja, wir haben es gewonnen, deswegen waren die natürlich
sauber. Ja, okay, klar, dann ist das ist ein bisschen Genugtuung, aber das kann ich da noch hinzufügen. Der Gegner von uns am vergangenen Wochenende war sich seiner Außenseiterrolle natürlich bewusst, hat auch das Hinspiel schon, da waren wir wirklich auch unvermögend, auch schon in 2-2 uns geklar, also abgenommen, so.
War richtig was.
Ja, und im Rückspiel, wie gesagt, führten relativ schnell 1-0 und dann drehten die das Spiel und dann gab es einen der offensiven Dreierreihe, der macht dann halt das 2-1, der war eh schon ein bisschen verhaltensauffällig und der zieht dann halt...
Verhaltensauffällig, komm, beschreib das doch mal.
Ja, keine Ahnung, der hat halt natürlich gerne immer mal Sprüche gemacht und das war so ein, bei uns hat man gesagt, das ist ein Kimmler, also der hat immer so rumgetrickst.
Ein Kimmler?
Ja, bei uns sind das Kimmler, also Kimmel nicht so viel, heißt es auf Wohnsdruckerblatt, also Kimmel ist so immer im Ball rumdaddeln, aber eigentlich auch so ein bisschen brotlos. Und das hat er dann gerne gemacht und dann ausgerechnet, er kriegt natürlich in einer Flanke den Ball und schweißt den unter die Latte. 79. Minute, er zieht das Trikot aus. 79. Minute, er zieht das Trikot aus und kriegt die gelbe Karte. Und das Spiel endet halt dann nach meinem Tor 2-2. Wie bitter ist das denn eigentlich?
Naja, aber 10 Minuten vor Schluss, als, wie war das, Kellerkind gegen den Tabellenzweiten, dann kann man vielleicht auch schon das Trikot ausziehen, aber
stell dir kurz
Kimmler, ey, ich muss gerade an den Begriff Kimmel denken, den man ja in Norddeutschland eher benutzt für die, sagen wir mal, Bierseite. Also dass es ein Kimmler ist, das ist schon geil.
Ja, das sagt man bei uns so, der Kimmel zu viel. Ja, aber wie witzig ist das noch abschließend dazu? Er geht dann am Montag auf die Arbeit oder die Schule, keine Ahnung, war relativ jung noch und sagt dann, boah, ich habe es 2-1 geschossen und habe das Trikot ausgezogen und habe dann auch gelb bekommen. Wie ist es ausgegangen? 2-2. Ist schon auch eine bittere Geschichte.
Ja, so ist dann halt auch der Fußball. Und wie hast du dich verhalten nach dem Sieg, also Ausgleichstor? Gab es da eine kleine Revanche, so wie das sowas ist?
A, hatte ich schon gelb, es kommt bei mir häufiger vor.
Aber was wäre passiert, wenn du nicht gelb gehabt hättest?
Dann hätte ich Austrikot nicht ausgezogen, weil mir schon bewusst war, dass wir uns zwar kurz freuen über das 2-2, aber am Ende ist ja wirklich noch, also die größtmögliche Schadensbegrenzung war, dass wir nicht verlieren und dieser eine Punkt uns zumindest 3 hinter Platz 2 lässt und jetzt wir den Aufstieg sicher haben durch das Tor.
Das ist eine tolle Ausrede. Auf jeden Fall hattest du den Gedankengang, ich hätte das Trikot ausziehen müssen, nur um ihm eine kleine Revanche zu geben.
Das lassen wir sich. Welches Thema haben wir denn heute, Almut?
Wir haben natürlich das Thema, dass der BVB das Revierderby gewonnen hat. Das hast du doch schon gemerkt daran, dass ich erzählt habe.
Stimmt, der BVB hat das ohne Witz und das in der Kabine, zwei meiner Kollegen, Dortmund-Fans, haben das wirklich, entweder haben sie unseren Podcast gehört oder auch nicht. Ich glaube, es war bei Herrn Großkreuz im Podcast, liebe Grüße, auch ein Thema. Dementsprechend war das offenbar so in der Welt und da wurde mir es relativ schnell nach dem Spiel bei uns eben gesagt, der BVB hat das Revierderby gewonnen. Also?
Ja, es wurde ja sogar live übertragen bei Sky Sport, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also großes Ding und auch der BVB da auf seinem Club TV. Was zum Mitfiebern und dann nachher auch eine Zusammenfassung. Also ich habe da auch reingeguckt, das war ganz ansehnlich, war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und jetzt gucken wir mal, dass der BVB, ich bin gespannt, wir werden es verfolgen, dass der dann aufsteigt. Zumindest haben sie jetzt ein paar Punkte vor.
Das würde dann natürlich passend so. Also es geht nicht um das Revierderby, das geht auch nicht um den Feuerzeugwurf, Bochums 2-0-Sieg bestätigt auch vorm Schiedsgericht. Darum geht es auch nicht.
Das ist eigentlich auch spannend, dass das jetzt so ausgegangen ist. Es ist ja ein Präzedenzfall und schauen wir mal, was beim nächsten Mal im Stadion, wenn ein Fan irgendwas macht von einer Seite, dann passiert.
Für Union ist es jetzt ja, wenn man es so sieht, fast egal, die sind durch. Für Bochum ist es lebenserhaltende Maßnahme und für Kiel und Heidenheim ist es natürlich in Anführungszeichen etwas bitter, dass das Urteil dann nun so jetzt steht, wie es da steht, weil die wären ja dann am ehesten jetzt noch die Leidtragenden. Die dies betrifft, sollte Bochum in Heidenheim gewinnen, was schwer genug sein wird.
Das ist richtig. Aber da haben wir ja ein spannendes Spielfeld vor uns. Nein, natürlich geht's bei mir so ein bisschen, alle schmeißen aber den Namen Antonio Rüdiger rein, aber für mich geht's eigentlich um den Club Real Madrid.
Das finde ich auch viel besser.
Wir haben ja schon im Herbst darüber gesprochen, als die Weltfußballerwahl war, ne? Mit von wegen, ja, wir kommen einfach nicht, weil Vinicius Junior nicht die Nummer 1 ist. Und jetzt gab es ja im Vorfeld des Spiels schon sehr, sehr viel Rumoren, also im Vorfeld des Finals des Copa del Rey. Ja, dass der Schiedsrichter, was ich vorher auch noch nie erlebt habe, auf einer PK vor einem Spiel geweint hat und Emotionen gezeigt hat und eigentlich schon übermittelt hat, er will dieses Spiel gar nicht unbedingt pfeifen, sondern er weiß, dass es nur gegen ihn ausgehen kann, weil die Grundlage ist, ihr müsst alle auf den Schiedsrichter schauen, der versaut das Spiel oder verschiebt es, wie man so schön sagt. Und das ist ja echt eine krasse Ausgangssituation, weil du ja auch als Verein durch diese Polarisierung in die eine Richtung eine Stimmung schaffst, die ja gar nicht so richtig Vorfreude auf ein Finale weckt. Also es waren ja alle Bedingungen da. Ich meine, Barca gegen Real, das Beste, was dir im spanischen Fußball passieren kann. Du hast endlich wieder dieses Finale und dann geht's halt schon im Vorfeld nur um vermeintliche Unfairmachenschaften vom Schiedsrichter. Also ich fand das skandalös.
Ja, die Reaktion, genau, das war ja schon so seltsam aufgeladen, dieses Spiel. schon davor. Er muss dann immer so ein bisschen grinsen und er war eben bei weitem nicht der Einzige. Ich könnte jetzt 20 Szenen raussuchen vom europäischen und spanischen Fußball, von Flanken, die irgendwie abgepfiffen werden oder das Spiel gegen die Bayern, wo Simon Martiniak irgendwie mitten in so einen Angriff abpfeift und die Bayern eigentlich,
ne, jetzt den Vorteil wegnimmt, ne?
So, dann ist das Spiel irgendwie aus, obwohl eigentlich die Bayern da noch zum Tor gekommen sind. Das finde ich alles irgendwie ein bisschen seltsam sozusagen mit Realbezug. Durchaus witzige, kuriose, skandalöse Entscheidung. Und dann eben zu sagen, vor so einem Spiel schon sowas aufzubauen wie, wir sind doch eigentlich jetzt benachteiligt, weil der hat hier, da haben die im, apropos Club-TV, weil du es eben vor BVB gesagt hast, da haben die im Club-TV Szenen zusammengeschnitten. Das ist ja wie DDR-Propaganda-TV. Also.
Ja, und dass sie dann halt auch noch als Reaktion danach ihre eigene PK absagen und sagen, es gibt keine Stimmen vorm Spiel. Also, warum macht man sowas? Also für mich ist das halt wieder eine Form von respektlos gegenüber dem Schiedsrichter und
dem ganzen Fußball,
den anderen Mannschaften.
Dem ganzen Sport. Also Real Madrid genau. Hat sich, also Real hat, also ich glaube, der Name Real schafft sich selber ab. Also die Königlichen, ist das nicht mehr, was die da machen? Es ist.
Naja, es gibt ja auch genug verrückte Könige in der Geschichte, die Blödsinn gemacht haben. Vielleicht müssen sie gerade jetzt mal wieder ein bisschen ausrasten und zeigen, dass Könige sich alles erlauben dürfen, weiß ich nicht.
Die Lesart habe ich so noch gar nicht gesehen, aber das ist ganz cool, ja. Also der Zweck ist natürlich, dass du das aufheizst und dass du schon mal so Vorschub leistest, wenn es dann nicht klappt. Und am Ende hat es ja dann auch nicht geklappt mit dem Titel.
Ja, aber also der Grundsatz vom Fußball ist, es gibt halt die Regeln in der Vorbereitung, also so ein, sagen wir mal, so ein Gerüst, wie du es zu gestalten hast. Also überleg mal, was in Deutschland los war, als Hansi Flick bei der WM in Katar einfach einen Ersatzspieler sozusagen zur PK genau. Erst schicken wollte und dann
ist
gar kein geschickt
hat. Tatsächlich, so. Ja, es sollte irgendwie Klostermann mitfahren oder so. Ne? Wurde in der Doku bei Amazon dann nochmal klar. Ja, aber das war ein Riesenaufregung, ja, klar.
Und jetzt wird einfach eine PK abgesagt. Also nicht aufgrund von wegen die Fahrt ist so lang oder ähnliches, sondern weil wir nicht zufrieden sind, wie das mit dem Schiedsrichter ist. Und eine Rahmenbedingung sagt ja normalerweise, es gibt Abläufe, an die hält sich jede Mannschaft, damit nicht jeder machen kann, was er will. Und da müsste ja eigentlich schon der spanische Verband Real Madrid bestrafen. Und dann kommt ja noch obendrauf, wenn ein Schiedsrichter sich öffentlich so äußert, erwarte ich eigentlich auch von einem Verein und von einem sehr, sehr großen Verein, der ja auch Vorbild ist für viele Amateurvereine, für Amateurfußballer und Fußballerinnen, dass die in der Situation sagen, ja, vielleicht sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und wir brauchen die Schiedsrichter im Sport. Ohne Schiedsrichter auf dem Platz würde halt kein Spiel stattfinden. Und wir würden uns vielleicht, um Kompromiss oder konstruktiv zu sein, wünschen, dass die Schiedsrichter vielleicht besser geschult werden oder Real Madrid macht jetzt mit seiner Stiftung irgendwas zur Schiedsrichterschulung, was weiß ich. Also du kannst ja irgendwas ins Positive drehen.
Ich verstehe deinen Ansatz, sich dann so auf den Schiri, also kannst du dir ja in Deutschland vorstellen, keine Ahnung, Stuttgart-Bielefeld und jetzt der Finalschiri des Pokals wird dann von Bielefelder sagt, ja, alles klar, das war eine Ahnung. Der hat uns damals in der zweiten Liga immer verpfiffen, deswegen sind wir abgestiegen und kommst dann nicht zur PK, mit Schniert kommt einfach nicht, geht ja nicht.
Nein, es geht nicht, aber es wird da gemacht. Und was mir dann auch noch stört, also ich habe jetzt keine große Äußerung von Real Madrid zu dem Eklat in der Champions League gegen Atletico gesehen. Rüdiger wurde von der UEFA bestraft, von wegen auf Bewährung, 40.000 Euro und so weiter. Aber ich habe auch nicht von Real Madrid gelesen, dass sie eine interne Strafe verhängt haben. Also für die war das, glaube ich, gar nicht schlimm. Und du hast auch gesehen, bei diesem Spiel, bei dem Champions League Elfmeterschießen, nachdem Antonio Rüdiger gegen Atletico den entscheidenden Elfmeter verwandelt, läuft er ja wieder los und macht wieder seinen Storchenlauf, den ich sowieso schon kacke fand. Aber du siehst auch, wie alle anderen Spieler mitmachen von Mbappé und Co. Und das ist ja dann auch so ein Ding in einer Mannschaft, also dass du eine Dynamik sowohl intern als auch extern hast. Wir dürfen uns den Mist erlauben und wir sind dafür da, dass wir machen können, was wir wollen. Und das nehmen natürlich viele auf. Und eigentlich sind sie wahrscheinlich mit die allergrößten Vorbilder, die du in Spanien haben kannst. Und wir sollen jemand anderen erklären, Fair Play und Respekt und Sonstigem. Also ich will gar nicht wissen, wie oft man das jetzt auf Amateurplätzen sehen wird, dass nach einem Elfmeterschießen oder nach einem entscheidenden Tor sich die komplette Mannschaft über die anderen lustig macht.
Dieser Storchenlauf, das war ja WM Katar auch wieder unter Hansi Flick. beim Stand von 1-0 gegen Japan, ne, dass er da diesen den japanischen Gegenspieler so abläuft, der Ball geht ins Aus und dann Stichwort, wie bitter ist es, dann verlieren die dann halt 2-1. Dementsprechend war das auch Stichwort von meiner Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, passt dann wieder ganz gut. Das hat dann
Strafe folgt auf dem Fuß.
Die Strafe folgt auf dem Storchenfuß, ja.
Ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Real, wie du sagst, so eine Eigendynamik entsteht. Und man sich dieses Respekt, was da prangt, gut, jetzt kann man auch da wieder diskutieren, ne? UEFA, Respekt, Verbände, Infantino und irgendwelche Machenschaften. Jetzt kann man auch sagen, naja, wenn die sich schon da nicht dran halten, wieso sollen sich die Spieler am Platz dran halten?
Das ist ja richtig, aber trotzdem, also geht es halt in eine Richtung, die für mich persönlich nicht gut ist, weil auch jetzt wird Real Madrid garantiert für Rüdiger intern keine Strafe verhängen. Real Madrid wird sich dazu nicht äußern, was die Konsequenzen in der Mannschaft sind. Und eigentlich müsste für mich so ein Vorfall, ne, wie in der Champions League bei der UEFA verhandelt werden oder jetzt auch beim spanischen Verband. Also Rüdiger hat ja eine Strafe gekriegt von 6 Spielen Sperre. Ich glaube, dass da Real Madrid nichts macht, sondern sie haben eigentlich eher noch reagiert mit von wegen, oh, wir wissen ja, der Rüdiger wird bestimmt 4 bis 12 Spiele gesperrt werden, weil es das spanische Gesetz ist. Das heißt, wir machen jetzt mal seine lange aufgeschobene OP. Vielleicht ist er dann ja zur Club-WM wieder fit und es war, also ich glaube, dass es sehr berechnet war, weil wenn er schon sagt, er hat die letzten 7 Monate mit Schmerzen gespielt, dann hätte er das auch noch gemacht.
Naja, da weiß ich jetzt nicht genau, also Nations League, also auch da war dann ja irgendwie klar, jetzt kann man natürlich sagen, also Nations, lass mich den Gedanken kurz, also Nations League war ja klar, das wird dann mit dieser OP wahrscheinlich knapp, weil 6 Wochen, dann ist das Turnier vorbei, weil es geht ja nur 5 Tage, demnach glaube ich, könnte man jetzt, wenn man ganz böswillig ist, auch die Rechnung aufmachen. Der DFB wusste, das klappt eh nicht, also brauchen sie ihn nicht suspendieren. Er hat ja wohl selbst angerufen bei Julian Nagelsmann, Rudi Völler. Dann wird er da irgendwie zum Gebet genommen und dann wird das intern geklärt. Und es ist ja klar, dass der Operieren ist eh nicht dabei. Und dann mit derselben Argumentation bei Real zu sagen, okay, im Saisonendspurt hat er eh keine Einsätze mehr. Deswegen machen wir das jetzt, dass er zumindest vielleicht bis zur Club-WM fit wird. Wenn man das so, ihm so sozusagen unterstellt, oder dann muss es ja.
Das ist ja nicht nur ihm, das ist ja auch der Club.
Genau, der Club, ja, plus ist ja der DFB, der dann weiß, er muss den gar nicht sanktionieren, weil er wird ihn nicht spielen können. Aber es gibt ja auch die Lesart, ich glaube, das hat der Jörn Meiner, Kollege vom Spiegel, aufgeschrieben, einen Tag nach dem Finale, dass er sagt hat, dass es vielleicht einen Grund für diese Gereiztheit gibt in den letzten Monaten, weil er eben diese Verletzung mit sich trägt. So, jetzt frage ich wieder mal die ehemalige Profispielerin. Sagen wir mal, du hast so eine Verletzung und das kommt ja en masse vor, das braucht sich ja, das weiß ja jeder, also Schmerzmittel etc. pp. So, brauchen wir jetzt nicht drüber unterhalten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, bewerte ich an der Stelle auch nicht und in jeder anderen Sportart auch. Das ist ja nicht Fußball immanent, nur aber führt das tatsächlich dazu, dass du dann quasi
übers Ziel hinausschießt, genau, und dich weniger Kontrolle hast. Natürlich kann das dazu führen, wenn du mit dir selber unzufrieden bist, und Unzufriedenheit ist ja auch, wenn du einfach Schmerzen hast im Körper.
Weil ich meine, er hat jetzt auch nicht wochenlang Murks gespielt. Also ist ja nicht so, dass er den Elfmeter verschossen hat gegen Atletico und. Also er scheint es ja irgendwie ausgehalten zu haben. Und es gab ja auch diverse andere Vorfälle, so mit Fans bei der Nationalmannschaft. Ich sag die Worte jetzt bewusst hier nicht, aber dass er da die Fans beleidigt hat, fass mich nicht an, und also gut, das kann man mal sagen, ist ja in Ordnung, aber immer in so einer Aggression und gewisse Beleidigung, die er da auf Deutsch in dem spanischen Pokalfinale gesagt hat, die haben dann auch mal 1-2 Fans zu hören bekommen, wenn sie ein Autogramm von ihm wollten.
Ja, also ist natürlich auch typenabhängig. Für mich hat sich auch trotz Schmerzen da dann nichts verändert, also oder habe auch vielleicht in dem Moment erst recht drauf geachtet, mich zu reflektieren, dass das keinen Einfluss hat auf irgendwie Aggressivität oder Verhalten gegenüber Schiedsrichter, Gegenspielerinnen, wie auch immer. Und dass Rüdiger eine Veranlagung dafür hat, auch mal übers Ziel hinauszuschießen, das haben ja schon seine Mitspieler bestätigt. Also egal, ob es jetzt ein Toni Kroos oder ein Gündogan oder sonst wer ist, die haben sich ja geäußert von wegen, ja, den Toni Rüdiger willst du gerne in deiner Mannschaft haben und nicht gegen dich, weil er das einfach weiß, wie er die Leute kriegt, wie er die Emotionalität schürt. Das ist ja auch an sich eine vernünftige Aussage. Emotionen gehören auch dazu, aber trotzdem haben für mich Emotionen halt auch Grenzen. Also es gab ja auch vom Rüdiger mal eine Aktion schon 2013, wo er einfach Van der Vaart einen Leberhaken auf dem Platz verpasst hat, ne? Wo du sagst, naja, es war damals schon, und diese Menschen gibt es immer, ne? Wird es auch immer geben, was ja auch in Ordnung ist, aber für mich geht es auch um einen Lerneffekt. Also du kannst dich zwar einen Tag später wieder entschuldigen und du kannst auch reumütig sein. Das machen vielleicht andere, die Antonio Rüdiger beleidigen, auch. Wenn die ihn rassistisch beleidigen, kommen sie vielleicht auch am nächsten Tag und sagen, hey, sorry, das war hier in der Emotion des Fußballs, und da fordert er halt auch immer im Respekt und
zurecht, also zu Recht, ne? Also da will ich jetzt kurz
total
reingehen.
Zurecht.
Also das,
total
das geht halt gar nicht. Aber jemanden als Haarpumpumpumsohn zu beleidigen und den Schiri, wo
mich
wir wissen,
halt auch nicht besser.
Wo wir wissen, ja, es ist anders schlecht, und es ist vor allem, weil man weiß, die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf Amateurplätzen weltweit, die haben ein Thema damit, dass da nicht respektvoll mit umgegangen wird. Und wenn ich den Satz kurz noch sage, da gibt es keine Entschuldigung für, aber ich entschuldige mich dafür. Der Satz ist ja unlogisch. Also wenn ich der Meinung bin, es gibt keine Entschuldigung dafür, also entweder sage ich dann, es ist schwer, sich dafür zu entschuldigen. Ich weiß, dass man das so sagt. Dafür gibt es keine Entschuldigung, also auch für eine rassistische Beleidigung. Aber dann gibt es halt einfach auch keine. Dann werfe ich keine Tape-Rolle und dann werfe ich nicht diese Worte mehrfach. Und wie sauer der Mann ist, wie er festgehalten werden muss von mehreren Menschen, weil ein Fußballspiel nicht so ausgegangen ist, wie er das will.
Naja, und weil er ja eigentlich eine Verletzung hat, mit der er nicht mehr so richtig gut weiterspielen kann, aber da hat man dann nichts davon gesehen, wie schnell er aufgesprungen ist und wie er am liebsten auf den Platz gelaufen wäre.
Jetzt schießen wir uns halt ein bisschen drauf ein, aber ja, es ist ja, es spielt ja auch in diesen Realkontext mit rein, weil offenbar das da auch dann eben keine Konsequenzen hat.
Natürlich, wenn es intern nicht reguliert wird, wie willst du dich denn nach außen regulieren? Und es ist ja nicht so, dass das noch gar nicht passiert ist. Also es gab ja auch während der EM24, nach dem Dänemark-Spiel, gab es ja auch diese Aussage im Interview von ihm, ja, wir hätten die Dänen früher töten müssen auf dem Platz. Also, dass du das halt in einem Interview so formulierst, dann hättest du sagen müssen, ne, wir hätten das Spiel früher klarstellen müssen oder ähnliches, aber das, wir hätten die töten müssen, ist schon hart.
Er sagt vor allem dann ja auch im Nachgang, ich habe das Interview, glaube ich, war dann im TV, aber er wurde auf der PK nochmal angesprochen, glaube ich, einen Tag später hatten wir ihn nochmal auf der PK, und dann hat er auch gesagt, naja, das sagt man halt so in dem Englischen und so, ne, dann im Alltags, aber ich kenne wenige bis gar keine TV-Interviews, selbst nach Spielen in hochemotionalisierten Momenten, in denen deutsche Nationalspieler oder überhaupt Bundesligaspieler das so sagen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, das sagen alle. Also Beispiel, ein Do-or-Die-Spiel, sagt man ja, ne? Also wenn, ja, keine Ahnung, es ist jetzt irgendwie ein K.O.-Spiel oder es ist die letzte Partie in einer Best-of-Irgendwas-Serie, sagt man das Do-or-Die. Habe ich letztens auch gesagt, habe kurz gedacht, naja, Krieg gibt's immer, gerade um uns rum ist halt auch viel, achtet man vielleicht mal drauf. Aber das ist ja eine Formulierung, die verwendet jeder immer. So, aber ich muss den Gegner töten, höre ich selten, bis nie.
Ja, Do-or-Die heißt ja auch eher Leben und Sterben und nicht
da geht's halt auch um, ne, so.
Ja, ich finde halt, dass es ein Gesamtbild ist. Ich will Rüdiger nicht alleine die Schuld geben, sondern es liegt auch an seinem Verein, dass der Verein sehr polarisierend ist, und ich auch finde, dass Real Madrid da einfach aufpassen muss, weil sie immer mehr Sympathiepunkte verlieren, egal wie gut sie spielen oder wie schlecht sie spielen, sondern für mich hat Fußball etwas damit zu tun, dass man sich einer Vorbildrolle auch bewusst ist, und natürlich muss es dann für Fehlverhalten auch Konsequenzen geben. Und wo wir bei der noch Vorbildrolle sind, zum Abschluss, wenn halt ein Verband wie der DFB, der immer sehr, sehr stark auf jetzt auch Zusammenarbeit mit den Fans gegangen ist, in ne Vorbild sein gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und so weiter, wenn du da jemanden zum Vizekapitän machst, dann musst du dir halt auch sicher sein, dass er die Werte vertritt. Und natürlich, wenn man mal übers Ziel hinausschießt, muss man sich entschuldigen. Aber wenn das halt in einer Häufigkeit passiert, muss man darüber nachdenken, ob jemand in einer offiziellen Rolle als Vizekapitän noch tragbar ist, weil man automatisch durch diese Rolle Botschafter ist für die Werte. Und das zweifle ich momentan an, ob er jetzt für die Nations League gesperrt werden müsste oder was auch immer. Da können sich andere unterhalten, aber für mich sind es Konsequenzen, über die man nachdenken muss, dass halt ein Botschafter vielleicht in dem Moment nicht mehr der Richtige ist.
Und sonst sagt man ja auch, man wächst mit Verantwortung. Also so habe ich es zum Beispiel bei einem Kai Havertz, der auch Co-Kapitän ist, wo man sagt, der ist vielleicht ein bisschen zurückhaltend. Jo Kimmich meinte, der Kapitän, als es dann verkündet wurde, nee, der Kai ist super lustig und der ist auch angesehen, dass man sagt, so einer wird gepusht durch die Rolle als Co-Kapitän, der kriegt vielleicht mehr Selbstvertrauen auch nach außen, der kriegt eine gewisse Rolle auch nach außen, sodass er sich damit positionieren kann. Und bei Rüdiger hat man vielleicht das Gefühl gehabt, damit muss er sich auch mäßigen und Verantwortung tragen, aber das scheint nicht immer so in seinem Kopf anzukommen.
Ja, es scheint nicht so ganz zu funktionieren. Deswegen wird da auch noch sehr, sehr viel Diskussionsbedarf bleiben. Und ich bin auch sehr gespannt, denn in der Liga am 11. Mai spielen ja auch Barcelona und Real nochmal gegeneinander. Das heißt, es wird nochmal ja ein bestimmt emotionales Aufeinandertreffen werden, wo sich eventuell die Meisterschaft entscheidet. Man weiß ja nie. Weswegen ich auch zusätzlich glaube, dass der Rüdiger eine taktische OP hatte. Ansonsten hätte er ja gerne bei so einem Spiel dabei sein wollen.
Ja, also die Konsequenzen, die du auch eben nochmal erwähnt hast, da muss es Konsequenzen von Real gegen Rüdiger geben, damit das irgendwie klar ist, dass der Verein irgendwie eine klare Kante zeigt. Aber es ist ja auch so, dass Real auch mal die Konsequenz spüren müsste vom spanischen Verband. Aber man hat klar. Mit Florentino Perez und ganz, ganz vielen Superstars, du hast dann natürlich auch eine Lobby. Ich glaube, wenn das so krass im deutschen Fußball wäre, sei es jetzt mit den Bayern oder mit Dortmund oder mit welchem Club auch immer, wenn es da so eine ultra krasse Lobby gäbe, wo man das Gefühl hätte, jede Entscheidung und alles ist irgendwie erlaubt, ich glaube, da wird man anders mit umgehen, als man es in Spanien mit Real Madrid tut.
Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich auch eine andere Kultur und deswegen ist es ja so schön, dass jedes Land seine andere Fußballkultur hatte oder hat. Und ich würde mir einfach nur wünschen, wenn das in Deutschland passiert, dass es andere Konsequenzen gibt und die gab es ja auch in der Vergangenheit, wenn, weiß nicht, ein Erwin Krämer zum Schiedsrichter das A-Loch-Wort gesagt hat, wurde halt aus dem Kader gestrichen oder ein Effenberg
genau.
mit seiner verfehlten Handgeste zu den Fans,
so kann
war dann
nennen.
Ein paar Jahre aus der Nationalmannschaft raus und da waren sie keine Wiederholungstäter. Also ich bin gespannt, was noch passiert.
Gibt es in anderen Ländern denn auch Hot Takes?
Bestimmt. Aber wie die dann ausgehen, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach nur, wir haben schön Stoff zur Diskussion rausgegeben. So, Hot Takes.
Wie ist es?
Bei mir hat ein Tor gefehlt. Also waren keine 4 Tore, sondern nur 3 von den genannten Mannschaften.
Kellerkinder waren das, ne?
Ja. Na, halb, nicht nur. Ich habe den Süden genommen. Ich hatte Mainz in München. Ich hatte Hoffenheim mit Dortmund zu Gast. Und ich hatte... Wen hatte ich denn als letztes? Heidenheim gegen Stuttgart. Und Heidenheim hat ja auch getroffen. Mainz hat es nicht geschafft und Hoffenheim hätte fast die anderen beiden ausgeglichen, aber ein Tor hat gefehlt. Und bei dir war es, du hattest gesagt, von Platz 4 bis 8. Platz 8, ne? Soll nur ein Sieg passieren.
Genau, es waren aber 2.
Eine Niederlage. Eine Niederlage hast du gesagt.
Ich habe gesagt, nur ein Sieg. Es gibt nur einen Sieg.
Ah, okay, ja, genau. Hm?
Und es haben aber sowohl Dortmund in Hoffenheim gewonnen, als auch Bremen. Bremen hat unentschieden, als auch Freiburg.
Ja, Dortmund und Freiburg haben gewonnen.
Genau, ich hatte gesagt, es gibt nur einen Sieg, aber Mainz hat verloren, Bremen hat unentschieden gespielt, Leipzig hat verloren, Dortmund hat bis kurz vor Schluss 2-2 gestanden, also war ich auf einem ganz guten Weg mit dem Freiburger Sieg, aber hat nicht gepasst. Aber
wir
das ist Schnee
aber
von letzter Woche.
Komplizierte Wetten die letzte Woche. Wir müssen das jetzt mal wieder vereinfachen.
Ja.
Da muss man sich ja einen riesen Zettel schreiben.
Dann mache ich das jetzt mal. Wir haben es ja jetzt aufgelöst bekommen. Du hattest die Südwestclubs, die ein Tor zu wenig geschossen haben. Und ich hatte am Ende aus den 5 Platzierten von 4 bis 8 einen Sieg vorausgesagt. Es waren aber mit Dortmund und Freiburg 2. So.
Genau.
Jetzt haben wir's. Und ich sage, an diesem Wochenende wird es 6 Tore geben durch Verteidiger.
Ui, auch eine schöne Sache. 6 Verteidiger-Tore. Ich schreibe mir das jetzt auf, sonst müssen wir wieder 5-mal nachgucken.
So, und wenn jetzt Robin Koch mal wieder doppelt trifft, hat ja nicht doppelt getroffen, aber wenn Robin Koch jetzt doppelt trifft oder wer auch immer, gerade letzte Wochenende von den Verteidigern getroffen hat, dann zählt das natürlich als 2, ist ja klar. Also nicht 6 Verteidiger treffen, sondern es gibt 6 Tore durch Verteidiger.
Ja, also du kannst auch einen 6er-Pack machen, wenn du...
Genau.
Ne?
Wenn jetzt Min Jae Kim plötzlich 6 reinmacht, dann ist es auch okay.
Ja, und ich sage, beim schönen Derby Mainz-Frankfurt gibt es mindestens 7 Tore.
Ei, das wird ja ein Fest. Das wird ja ein Rhein-Main-Festival.
Ich hoffe. Also eigentlich sind beide Mannschaften gut drauf. Und dann können sie es doch mal 4-3, 5-2, was auch immer, ausgehen.
Geht ja auch noch ein bisschen was. Die Eintracht braucht noch ein Pünktchen mindestens. 3 wären besser. Für sie.
Ja, aber Mainz braucht es ja auch für die Europa League.
Und Mainz, genau. Und Mainz ist ganz schön im Strudel da. Die waren Richtung Champions League unterwegs und dann haben sie es jetzt eher, ja, wenn sie Glück haben, irgendwie noch Conference League, Euro League.
Was heißt, wenn sie Glück haben? Weißt du, die feiern eigentlich ihre Saison schon seit Wochen
nicht
abgestiegen und dann noch ganz oben mit dabei.
Ich glaube, seit dem Karneval ging es steil bergab.
Naja, es sei ihnen gegönnt. Es ist ja nicht so, dass sie eben schlechten Fußball spielen, sondern... dass sie auch in München die Chance hatten zu treffen, aber da war dann mal der liebe Herr Obrich gut drauf.
Ich setze meine ganzen Vertrauenspunkte in Minjae Kim oder wie Lothar Matthäus sagen würde, DJ Jim J.
Okay, ich glaube, damit müssen wir jetzt mal schließen. Das ist schon eine ganz schön lange Folge. War schon fast eine ganze Halbzeit anstatt ein Pausentee.
Ja, also lassen wir. Aber es ist ja auch hier langes Wochenende, hat ja ein bisschen Zeit.
Ja, genau. Es ist ja der 1. Mai und so weiter. Ja,
Tag also, der Arbeit und keiner arbeitet.
Ja, doch, es arbeiten welche, nämlich die Fußballerin von Bayern München gegen Werder Bremen. Bloß wenn der Podcast rauskommt, da läuft das Spiel schon, also schaltet sofort ein.
Genau, sofort jetzt direkt Podcast-Pause, dann gucken, dann wieder einschalten und das lösen wir nächste Woche auf. Wer?
Vielleicht läuft ja dann noch eine Verlängerung oder so.
Double 1 wäre es für FC Bayern München.
Possible, yes. Hat Bayern München noch nie geschafft. Ich werde live im Stadion sein und ja, da berichten. Aber du auch oder nicht? Nee, du bist beim Volleyball, oder?
Ich bin, genau. Dass auch das wiederum läuft, wenn dann das Pokalspiel vorne dabei ist, kann man natürlich bei Dein einschalten. Darf ich eigentlich Werbung machen? Keine Ahnung.
Mach doch einfach. Also du kommentierst. Los geht's.
Bei Dein einschalten und dann Spiel 2 der Best-of-5-Serie um die Deutsche Meisterschaft. Zum ersten Mal seit 13 Jahren nicht Berlin gegen Friedrichshafen und einen anderen Meister außer Berlin oder Friedrichshafen gab es zum letzten Mal 1997.
Okay, jetzt hast du richtig Werbung gemacht. Ich glaube, es gucken alle Volleyball. Sehr, sehr schön. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder.
Viel Spaß im Stadion.
Genau, bei dir in der Halle. Bis dann.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.